Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Im vergangenen Jahr 2025 war allenthalben viel über und von Thomas Mann zu lesen und zu hören, auch in unserem Programm. Die Gelegenheiten, an diesen großen norddeutschen Autor und Literaturnobelpreisträger sowie sein bedeutendes Werk zu erinnern, begannen schon im November 2024 mit dem 100. Erscheinungsjubiläum seines berühmten Romans Der Zauberberg. Und es lässt sich ein weiter Bogen spannen bis in dieses Jahr. Am 26. Februar vor 125 Jahren ist sein Meisterwerk Die Buddenbrooks Verfall einer Familie erschienen. Thomas Mann, Anfang 20, schrieb daran von Oktober 1896 bis zum 18. Juli 1900 und er nahm dafür seine eigene Familie zum Vorbild. Schauplatz der Handlung ist eindeutig Lübeck, obwohl der Name der Stadt im ganzen Buch nicht genannt wird. Die Buddenbrooks gelten als der erste Gesellschaftsroman in deutscher Sprache und waren Vorbild für viele weitere. Thomas Mann erhielt 1929 für diesen Roman den Nobelpreis für Literatur. Anlässlich all dieser Jubiläen rund um Thomas Mann wurden zwei seiner Romane neu aufgenommen, beide mit Thomas Sabacher. Sie hören den Anfang jetzt in 5 Folgen. Alle 71 Folgen finden Sie übrigens ungekürzt in der ARD Audiothek.
Erster Teil. 1. Was ist das? Was ist das? Je, den Duvel auch c'est la question, ma très chère demoiselle. Die Konsulin Buddenbrook, neben ihrer Schwiegermutter auf dem geradlinigen, weiß lackierten und mit einem goldenen Löwenkopf verzierten Sofa, dessen Polster hellgelb überzogen waren, warf einen Blick auf ihren Gatten, der in einem Armsessel bei ihr saß, und kam ihrer kleinen Tochter zu Hilfe, die der Großvater am Fenster auf den Knien hielt. »Toni«, sagte sie, »ich glaube, dass mich Gott...« Und die kleine Antonie, 8-jährig und zart gebaut, in einem Kleidchen aus ganz leichter changierender Seide, den hübschen Blondkopf ein wenig vom Gesichte des Großvaters abgewandt, blickte aus ihren graublauen Augen angestrengt nachdenkend und ohne etwas zu sehen ins Zimmer hinein, wiederholte noch einmal, »Was ist das?« sprach darauf langsam, »Ich glaube, dass mich Gott«, fügte, während ihr Gesicht sich aufklärte, rasch hinzu, »geschaffen hat samt allen Kreaturen«, war plötzlich auf glatte Bahn geraten und schnurrte nun, glückstrahlend und unaufhaltsam, den ganzen Artikel daher, getreu nach dem Katechismus, wie er soeben, anno 1835, unter Genehmigung eines hohen und wohlweisen Senates neu revidiert herausgegeben war. Wenn man im Gange war, dachte sie, war es ein Gefühl, wie wenn man im Winter auf dem kleinen Handschlitten mit den Brüdern den Jerusalemsberg hinunterfuhr. Es vergingen einem geradezu die Gedanken dabei, und man konnte nicht einhalten, wenn man auch wollte. »Dazu Kleider und Schuhe«, sprach sie, »Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker und Vieh.« Bei diesen Worten aber brach der alte Monsieur Johann Buddenbrook einfach in Gelächter aus, in sein helles, verkniffenes Kichern, das er heimlich in Bereitschaft gehalten hatte. Er lachte vor Vergnügen, sich über den Katechismus mokieren zu können, und hatte wahrscheinlich nur zu diesem Zwecke das kleine Examen vorgenommen. Er erkundigte sich nach Tonis Acker und Vieh, fragte, wie viel sie für den Sack Weizen nähme, und erbot sich, Geschäfte mit ihr zu machen. Sein rundes, rosig überhauchtes und wohlmeinendes Gesicht, dem er beim besten Willen keinen Ausdruck von Bosheit zu geben vermochte, wurde von schneeweiß gepudertem Haar eingerahmt, und etwas wie ein ganz leise angedeutetes Zöpflein fiel auf den breiten Kragen seines mausgrauen Rockes hinab. Er war mit seinen 70 Jahren der Mode seiner Jugend nicht untreu geworden. Nur auf den Tressenbesatz zwischen den Knöpfen und den großen Taschen hatte er verzichtet. Aber niemals im Leben hatte er lange Beinkleider getragen. Sein Kinn ruhte breit, doppelt und mit einem Ausdruck von Behaglichkeit auf dem weißen Spitzenjabot. Alle hatten in sein Lachen eingestimmt, hauptsächlich aus Ehrerbietung gegen das Familienoberhaupt. Madame Antoinette Buddenbrook, geborene Duchamp, kicherte in genau derselben Weise wie ihr Gatte. Sie war eine korpulente Dame mit dicken weißen Locken über den Ohren, einem schwarz- und hellgrau gestreiften Kleide ohne Schmuck, das Einfachheit und Bescheidenheit verriet, und mit noch immer schönen und weißen Händen, in denen sie einen kleinen sammetnen Pompadour auf dem Schoße hielt. Ihre Gesichtszüge waren im Laufe der Jahre auf wunderliche Weise denjenigen ihres Gatten ähnlich geworden. Nur der Schnitt und die lebhafte Dunkelheit ihrer Augen redeten ein wenig von ihrer halbromanischen Herkunft. Sie stammte großväterlicherseits aus einer französisch-schweizerischen Familie und war eine geborene Hamburgerin. Ihre Schwiegertochter, die Konsulin Elisabeth Buddenbrook, eine geborene Kröger, lachte das krögersche Lachen, das mit einem pruschenden Lippenlaut begann und bei dem sie das Kinn auf die Brust drückte. Sie war, wie alle Krögers, eine äußerst elegante Erscheinung, und war sie auch keine Schönheit zu nennen, so gab sie doch mit ihrer hellen und besonnenen Stimme, ihren ruhigen, sicheren und sanften Bewegungen aller Welt ein Gefühl von Klarheit und Vertrauen. Ihrem rötlichen Haar, das auf der Höhe des Kopfes zu einer kleinen Krone gewunden und in breiten, künstlichen Locken über die Ohren frisiert war, entsprach ein außerordentlich zart weißer Teint mit vereinzelten kleinen Sommersprossen. Das Charakteristische an ihrem Gesicht mit der etwas zu langen Nase und dem kleinen Munde war, dass zwischen Unterlippe und Kinn sich durchaus keine Vertiefung befand. Ihr kurzes Mieder mit hochgepufften Ärmeln, an das sich ein enger Rock aus duftiger, hellgeblümter Seide schloss, ließ einen Hals von vollendeter Schönheit frei, geschmückt mit einem Atlasband, an dem eine Komposition von großen Brillanten flimmerte. Der Konsul beugte sich mit einer etwas nervösen Bewegung im Sessel vornüber. Er trug einen zimmetfarbenen Rock mit breiten Aufschlägen und keulenförmigen Ärmeln, die sich erst unterhalb des Gelenkes eng um die Hand schlossen. Seine anschließenden Beinkleider bestanden aus einem weißen, waschbaren Stoff und waren an den Außenseiten mit schwarzen Streifen versehen. Um die steifen Vatermörder, in die sich sein Kinn schmiegte, war die seidene Krawatte geschlungen, die dick und breit den ganzen Ausschnitt der buntfarbigen Weste ausfüllte. Er hatte die ein wenig tiefliegenden, blauen und aufmerksamen Augen seines Vaters, wenn ihr Ausdruck auch vielleicht träumerischer war. Aber seine Gesichtszüge waren ernster und schärfer, seine Nase sprang stark und gebogen hervor und die Wangen, bis zu deren Mitte blonde, lockige Bartstreifen liefen, waren viel weniger voll als die des Alten. Madame Buddenbrook wandte sich an ihre Schwiegertochter, drückte mit einer Hand ihren Arm, sah ihr kichernd in den Schoß und sagte: »Immer der Nämliche, mon vieux, Betsy?« »Immer«, sprach sie wie immer aus. Die Konsulin drohte nur schweigend mit ihrer zarten Hand, so dass ihr goldenes Armband leise klirrte. Und dann vollführte sie eine ihr eigentümliche Handbewegung vom Mundwinkel zur Frisur hinauf, als ob sie ein loses Haar zurückstriche, das sich dorthin verirrt hatte. Der Konsul aber sagte mit einem Gemisch von entgegenkommendem Lächeln und Vorwurf in der Stimme: »Aber Vater, Sie belustigen sich wieder einmal über das Heiligste.« Man saß im Landschaftszimmer, im ersten Stockwerk des weitläufigen alten Hauses in der Mengstraße, das die Firma Johann Buddenbrook vor einiger Zeit käuflich erworben hatte und das die Familie noch nicht lange bewohnte. Die starken und elastischen Tapeten, die von den Mauern durch einen leeren Raum getrennt waren, zeigten umfangreiche Landschaften, zartfarbig wie der dünne Teppich, der den Fußboden bedeckte, Idylle im Geschmack des 18. Jahrhunderts mit fröhlichen Winzern, emsigen Ackersleuten, nett bebänderten Schäferinnen, die reinliche Lämmer am Rande spiegelnden Wassers im Schoße hielten oder sich mit zärtlichen Schäfern küssten. Ein gelblicher Sonnenuntergang herrschte meistens auf diesen Bildern, mit dem der gelbe Überzug der weiß lackierten Möbel und die gelbseidenen Gardinen vor den beiden Fenstern übereinstimmten. Im Verhältnis zu der Größe des Zimmers waren die Möbel nicht zahlreich. Der runde Tisch mit den dünnen, geraden und leicht mit Gold ornamentierten Beinen stand nicht vor dem Sofa, sondern an der entgegengesetzten Wand, dem kleinen Harmonium gegenüber, auf dessen Deckel ein Flötenbehälter lag. Außer den regelmäßig an den Wänden verteilten steifen Armstühlen gab es nur noch einen kleinen Nähtisch am Fenster und dem Sofa gegenüber einen zerbrechlichen Luxussekretär, bedeckt mit Nippes. Durch eine Glastür, den Fenstern gegenüber, blickte man in das Halbdunkel einer Säulenhalle hinaus, während sich linker Hand vom Eintretenden die hohe weiße Flügeltür zum Speisesaale befand. An der anderen Wand aber knisterte in einer halbkreisförmigen Nische und hinter einer kunstvoll durchbrochenen Tür aus blankem Schmiedeeisen der Ofen. Denn es war frühzeitig kalt geworden. Draußen, jenseits der Straße, war schon jetzt um die Mitte des Oktober das Laub der kleinen Linden vergilbt, die den Marienkirchhof umstanden. Um die mächtigen gotischen Ecken und Winkel der Kirche pfiff der Wind und ein feiner, kalter Regen ging hernieder. Madame Buddenbrook, der Älteren zuliebe, hatte man die doppelten Fenster schon eingesetzt. Es war Donnerstag, der Tag, an dem ordnungsmäßig jede zweite Woche die Familie zusammenkam. Heute aber hatte man, außer den in der Stadt ansässigen Familienmitgliedern, auch ein paar gute Hausfreunde auf ein ganz einfaches Mittagbrot gebeten, und man saß nun gegen 4 Uhr nachmittags in der sinkenden Dämmerung und erwartete die Gäste. Die kleine Antonia hatte sich in ihrer Schlittenfahrt durch den Großvater nicht stören lassen, sondern hatte nur schmollend die immer ein bisschen hervorstehende Oberlippe noch weiter über die untere geschoben. Jetzt war sie am Fuße des Jerusalemsberges angelangt, aber unfähig, der glatten Fahrt plötzlich Einhalt zu tun, schoss sie noch ein Stück über das Ziel hinaus. »Amen«, sagte sie. »Ich weiß was, Großvater.« »Tja, sie weiß was«, rief der alte Herr und tat, als ob ihn die Neugier im ganzen Körper plage. »Hast du gehört, Mama? Sie weiß was. Kann mir denn niemand sagen?« »Wenn es ein warmer Schlag ist«, sprach Toni und nickte bei jedem Wort mit dem Kopfe, »so schlägt der Blitz ein. Wenn es aber ein kalter Schlag ist, so schlägt der Donner ein.« Hierauf kreuzte sie die Arme und blickte in die lachenden Gesichter wie jemand, der seines Erfolges sicher ist. Herr Buddenbrook aber war böse auf diese Weisheit. Er verlangte durchaus zu wissen, wer dem Kinde diese Stupidität beigebracht habe. Und als sich ergab, Ida Jungmann, die kürzlich für die Kleinen engagierte Mamsell aus Marienwerder sei es gewesen, musste der Konsul diese Ida in Schutz nehmen. »Sie sind zu streng, Papa. Warum sollte man in diesem Alter über dergleichen Dinge nicht seine eigenen wunderlichen Vorstellungen haben dürfen?« »Excusez, mon cher, mais c'est une folie. Du weißt, dass solche Verdunkelung der Kinderköpfe mir verdrüßlich ist. Wat de dunner slide in? Da soll doch glick de dunner in slan. Geht mir mit eurer Preußin.« Die Sache war die, dass der alte Herr auf Ida Jungmann nicht zum Besten zu sprechen war. Er war kein beschränkter Kopf. Er hatte ein Stück von der Welt gesehen, war anno 13 vierspännig nach Süddeutschland gefahren, um als Heereslieferant für Preußen Getreide aufzukaufen, war in Amsterdam und in Paris gewesen und hielt, ein aufgeklärter Mann, bei Gott nicht alles für verurteilenswürdig, was außerhalb der Tore seiner giebeligen Vaterstadt lag. Abgesehen vom geschäftlichen Verkehr aber, in gesellschaftlicher Beziehung, war er mehr als sein Sohn, der Konsul, geneigt, strenge Grenzen zu ziehen und Fremden ablehnend zu begegnen. Als daher eines Tages seine Kinder von einer Reise nach Westpreußen dies junge Mädchen, sie war erst jetzt 20 Jahre alt, als eine Art Jesuskind mit sich ins Haus gebracht hatten, eine Waise, die Tochter eines unmittelbar vor Ankunft der Buddenbrooks in Marienwerder verstorbenen Gasthofsbesitzers, da hatte der Konsul für diesen frommen Streich einen Auftritt mit seinem Vater zu bestehen gehabt, bei dem der alte Herr fast nur Französisch und Plattdeutsch sprach. Übrigens hatte Ida Jungmann sich als tüchtig im Hausstande und im Verkehr mit den Kindern erwiesen und eignete sich mit ihrer Loyalität und ihren preußischen Rangbegriffen im Grunde aufs Beste für ihre Stellung in diesem Hause. Sie war eine Person von aristokratischen Grundsätzen, die haarscharf zwischen ersten und zweiten Kreisen, zwischen Mittelstand und geringerem Mittelstand unterschied. Sie war stolz darauf, als ergebene Dienerin den ersten Kreisen anzugehören und sah es ungern, wenn Toni sich etwa mit einer Schulkameradin befreundete, die nach Mamsell Jungmanns Schätzung nur dem guten Mittelstande zuzurechnen war. In diesem Augenblick ward die Preußin selbst in der Säulenhalle sichtbar und trat durch die Glastür ein. Ein ziemlich großes, knochig gebautes Mädchen in schwarzem Kleide, mit glattem Haar und einem ehrlichen Gesicht. Sie führte die kleine Clotilde an der Hand, ein außerordentlich mageres Kind in geblümtem Kattunkleidchen, mit glanzlosem, aschigem Haar und stiller Altjungfernmiene. Sie stammte aus einer völlig besitzlosen Nebenlinie, war die Tochter eines bei Rostock als Gutsinspektor ansässigen Neffen des alten Herrn Buddenbrook und ward, weil sie gleichaltrig mit Antonie und ein williges Geschöpf war, hier im Hause erzogen. »Es ist alles bereit«, sagte Mamsell Jungmann und schnurrte das R in der Kehle, denn sie hatte es ursprünglich überhaupt nicht aussprechen können. »Clotildchen hat tüchtig geholfen in der Küche. Trina hat fast nichts zu tun brauchen.« Monsieur Buddenbrook schmunzelte spöttisch in sein Jabot über Idas fremdartige Aussprache. Der Konsul aber streichelte seiner kleinen Nichte die Wange und sagte, »So ist es recht, Tilda. Bete und arbeite, heißt es. Unsere Toni soll sich ein Beispiel daran nehmen. Sie neigt nur allzu oft zu Müßiggang und Übermut.« Toni ließ den Kopf hängen und blickte von unten herauf den Großvater an, denn sie wusste wohl, dass er sie wie gewöhnlich verteidigen werde. »Nein, nein«, sagte er, »Kopf hoch, Toni, Courage! Eines schickt sich nicht für alle, jeder nach seiner Art. Tilda ist brav, aber wir sind auch nicht zu verachten. Spreche ich raisonnable, Betsy?« Er wandte sich an seine Schwiegertochter, die seinem Geschmacke beizupflichten pflegte, während Madame Antoinette, mehr aus Klugheit wohl denn aus Überzeugung, meistens die Partei des Konsuls nahm. So reichten sich die beiden Generationen im Chassé-Croisé gleichsam die Hände. »Sie sind sehr gut, Papa«, sagte die Konsulin. »Toni wird sich bemühen, eine kluge und tüchtige Frau zu werden.« »Sind die Knaben aus der Schule gekommen?«, fragte sie Ida. Aber Toni, die vom Knie des Großvaters aus in den Spion durchs Fenster sah, rief fast gleichzeitig, »Tom und Christian kommen die Johannesstraße herauf, und Herr Hofstede und Onkel Doktor.« Das Glockenspiel von St. Marien setzte mit einem Chorale ein, »Pang, ping, ping, pung«, ziemlich taktlos, so dass man nicht recht zu erkennen vermochte, was es eigentlich sein sollte, aber doch voll Feierlichkeit, und während dann die kleine und die große Glocke fröhlich und würdevoll erzählten, dass es 4 Uhr sei, schallte auch drunten die Glocke der Windfangtür gellend über die große Diele, worauf es in der Tat Tom und Christian waren, die ankamen, zusammen mit den ersten Gästen, mit Jean-Jacques Hofstede, dem Dichter, und Dr. Grabo, dem Hausarzt. 2. Herr Jean-Jacques Hofstede, der Poet der Stadt, der sicherlich auch für den heutigen Tag ein paar Reime in der Tasche hatte, war nicht viel jünger als Johann Buddenbrook, der Ältere, und abgesehen von der grünen Farbe seines Leibrockes in demselben Geschmack gekleidet. Aber er war dünner und beweglicher als sein alter Freund und besaß kleine, flinke, grünliche Augen und eine lange, spitze Nase. »Besten Dank«, sagte er, nachdem er den Herren die Hände geschüttelt und vor den Damen, im Besonderen vor der Konsulin, die er außerordentlich verehrte, ein paar seiner ausgesuchtesten Kompliments vollführt hatte. Kompliments, wie die neue Generation sie schlechterdings nicht mehr zustande brachte und die von einem angenehmen, stillen und verbindlichen Lächeln begleitet waren. »Besten Dank für die freundliche Einladung, meine Hochverehrten«, diese beiden jungen Leute«, und er wies auf Tom und Christian, die in blauen Kitteln mit Ledergürteln bei ihm standen, »haben wir in der Königstraße getroffen, der Doktor und ich, als sie von ihren Studien kamen. Prächtige Burschen, Frau Konsulin. Thomas, das ist ein solider und ernster Kopf. Er muss Kaufmann werden, darüber besteht kein Zweifel. Christian dagegen scheint mir ein wenig Tausendsasser zu sein, wie ein wenig incroyable. Allein, ich verhehle nicht mein Engouement. Er wird studieren, dünkt mich. Er ist witzig und brillant veranlagt.« Herr Buddenbrook bediente sich seiner goldenen Tabaksdose. »N ab ist hey. Soll er nicht gleich Dichter werden, Hofstede?« Mamsel Jungmann steckte die Fenstervorhänge übereinander, und bald lag das Zimmer in dem etwas unruhigen, aber diskreten und angenehmen Licht der Kerzen des Kristallkronleuchters und der Armleuchter, die auf dem Sekretäre standen. »Nun, Christian«, sagte die Konsulin, deren Haar goldig aufleuchtete, »was hast du heute Nachmittag gelernt?« Und es ergab sich, dass Christian Schreiben, Rechnen und Singen gehabt hatte. Er war ein Bürschchen von 7 Jahren, das schon jetzt in beinahe lächerlicher Weise seinem Vater ähnlich war. Es waren die gleichen, ziemlich kleinen, runden und tiefliegenden Augen, die gleiche stark hervorspringende und gebogene Nase war schon erkenntlich, und unterhalb der Wangenknochen deuteten bereits ein paar Linien darauf hin, dass die Gesichtsform nicht immer die jetzige, kindliche Fülle behalten werde. »Wir haben furchtbar gelacht«, fing er an zu plappern, während seine Augen im Zimmer von einem zum anderen gingen. »Passt mal auf, was Herr Stengel zu Sigmund Köstermann gesagt hat.« Er beugte sich vor, schüttelte den Kopf und redete eindringlich in die Luft hinein. »Äußerlich, mein gutes Kind, äußerlich bist du glatt und geleckt, ja, aber innerlich, mein gutes Kind, da bist du schwarz.« Und dies sagte er unter Weglassung des R und indem er schwarz wie schwarz aussprach, mit einem Gesicht, in dem sich der Unwille über diese äußerliche Glätte und Gelecktheit mit einer so überzeugenden Komik malte, dass alles in Gelächter ausbrach. »N ab is hey«, wiederholte der alte Buddenbrook kichernd. Herr Hofstede aber war außer sich vor Entzücken. »Charmant«, rief er, »unübertrefflich. Man muss Marcellus Stengel kennen, akkurat so. Nein, das ist gar zu köstlich.« Thomas, dem solche Begabung abging, stand neben seinem jüngeren Bruder und lachte neidlos und herzlich. Seine Zähne waren nicht besonders schön, sondern klein und gelblich. Aber seine Nase war auffallend fein geschnitten und er ähnelte in den Augen und in der Gesichtsform stark seinem Großvater. Man hatte zum Teil auf den Stühlen und dem Sofa Platz genommen, man plauderte mit den Kindern, sprach über die frühe Kälte, das Haus. Herr Hofstede bewunderte am Sekretär ein prachtvolles Tintenfass aus Sèvres-Porzellan in Gestalt eines schwarzgefleckten Jagdhundes. Dr. Grabo aber, ein Mann vom Alter des Konsuls, zwischen dessen spärlichem Backenbart ein langes, gutes und mildes Gesicht lächelte, betrachtete die Kuchen, Korinthenbrote und verschiedenartigen gefüllten Salzfässchen, die auf dem Tische zur Schau gestellt waren. Es war das Salz und Brot, das der Familie von Verwandten und Freunden zum Wohnungswechsel übersandt worden war. Da man aber sehen sollte, dass die Gabe nicht aus geringen Häusern komme, bestand das Brot in süßem, gewürztem und schwerem Gebäck und war das Salz von massivem Golde umschlossen. »Ich werde wohl zu tun bekommen«, sagte der Doktor, indem er auf die Süßigkeiten wies und den Kindern drohte. Dann hob er mit wiegendem Kopf ein gediegenes Gerät für Salz, Pfeffer und Senf empor. »Von Lebrecht Kröger«, sagte Monsieur Buddenbrook schmunzelnd. »Immer kulant, mein lieber Herr Verwandter. Ich habe ihm dergleichen nicht spendiert, als er sich sein Gartenhaus vorm Burgtor gebaut hatte. Aber so war er immer. Nobel, spendabel, ein à la mode Kavalier.« Mehrmals hatte die Glocke durchs ganze Haus gegellt. Pastor Wunderlich langte an, Ein untersetzter alter Herr in langem schwarzem Rock mit gepudertem Haar und einem weißen, behaglich lustigen Gesicht, in dem ein paar grauer, munterer Augen blinzelten. Er war seit vielen Jahren Witwer und rechnete sich zu den Junggesellen aus der alten Zeit, wie der lange Makler, Herr Gretchens, der mit ihm kam und beständig eine seiner hageren Hände nach Art eines Fernrohrs zusammengerollt vors Auge hielt, als prüfe er ein Gemälde. Er war ein allgemein anerkannter Kunstkenner. Auch Senator Dr. Langhals, nebst Frau, kam an, langjährige Freunde des Hauses. Nicht zu vergessen den Weinhändler Köppen mit dem großen dunkelroten Gesicht, das zwischen den hochgepolsterten Ärmeln saß, und seine gleichfalls so sehr beleibte Gattin. Es war schon nach 16:30 Uhr, als schließlich die Krögers eintrafen, die Alten sowohl wie ihre Kinder, Konsul Krögers mit ihren Söhnen Jakob und Jürgen, die im Alter von Tom und Christian standen. Und fast gleichzeitig mit ihnen kamen auch die Eltern der Konsulin Kröger, Holzgroßhändler Överdick nebst Frau, ein altes, zärtliches Ehepaar, das sich vor aller Ohren mit den bräutlichsten Kosenamen zu benennen pflegte. »Feine Leute kommen spät«, sagte Konsul Buddenbrook und küsste seiner Schwiegermutter die Hand. »Ewer denn auch liegt tüchtig«, und Johann Buddenbrook machte eine weite Armbewegung über die krögersche Verwandtschaft hin, indem er dem Alten die Hand schüttelte. Lebrecht Kröger, der à la mode Kavalier, eine große, distinguierte Erscheinung, trug noch leicht gepudertes Haar, war aber modisch gekleidet. An seiner Sammetweste blitzten zwei Reihen von Edelsteinknöpfen. Justus, sein Sohn, mit kleinem Backenbart und spitz emporgedrehtem Schnurrbart, ähnelte, was Figur und Benehmen anbetraf, stark seinem Vater. Auch über die nämlichen runden und eleganten Handbewegungen verfügte er. Man setzte sich erst gar nicht, sondern stand, in Erwartung der Hauptsache, in einem vorläufigen und nachlässigen Gespräch beieinander. Und Johann Buddenbrook, der Ältere, bot auch schon Madame Köppen seinen Arm, indem er mit vernehmlicher Stimme sagte, »Na, wenn wir alle Appetit haben, Mesdames et Messieurs!« Mamsell Jungmann und das Volkmädchen hatten die weiße Flügeltür zum Speisesaal geöffnet, und langsam, in zuversichtlicher Gemächlichkeit, bewegte sich die Gesellschaft hinüber. Man konnte eines nahrhaften Bissens gewärtig sein bei den Buddenbrooks.
Thomas Saarbacher las den Anfang des Romans »Die Buddenbrooks – Verfall einer Familie« von Thomas Mann. Die Produktion ist bei der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte entstanden, in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und NDR Kultur. Diese Folge steht ab sofort 7 Tage lang im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Die gesamte Lesung in ungekürzten 71 Folgen in der ARD Audiothek.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Innerhalb der schwarz-roten Koalition rückt das Thema Social-Media-Verbote für Kinder und Jugendliche immer mehr in den Fokus. Die CDU will sich auf ihrem Bundesparteitag am kommenden Wochenende mit dem Thema befassen. Die SPD hat schon gestern eigene Vorschläge vorgelegt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Inken Henkel.
Die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten will eine abgestufte Regelung je nach Alter. Das steht in einem Positionspapier, das der ARD vorliegt. Für unter 14-Jährige wird ein vollständiges Verbot gefordert. Für Jugendliche bis 16 sollen Anbieter zu einer Jugendversion verpflichtet werden. Die darf keine suchtverstärkenden Funktionen haben, wie zum Beispiel Algorithmen, die automatisch Inhalte liefern, die auf die Person zugeschnitten sind. Außerdem sollen Jugendliche unter 16 nur noch über eine App ihre Eltern Zugang zu Instagram, TikTok und Co. bekommen.
Mehrere europäische Vertreter haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz dafür geworben, unabhängiger von den USA zu